Im Gerichtssaal, da vertritt der Staatsanwalt den Rechtsstaat. Er sorgt dafür, dass Verbrecher bestraft werden. Aber was, wenn der Staatsanwalt selbst ein Verbrecher wäre? In Hannover soll ein Staatsanwalt jahrelang für kriminelle Banden gearbeitet und geheime Informationen weitergeleitet haben. Verhindert hat das niemand, obwohl die Hinweise sich fast schon gestapelt haben sollen. Benedikt Strunz kennt ihr vielleicht. Er vertritt mich hier manchmal als Host bei 11KM. Er ist aber auch immer wieder selbst zu Gast. Als NDR-Investigativjournalist recherchiert er schon lange zu organisiertem Verbrechen. Die Geschichte des Staatsanwalts Jascha G. aus Hannover hat selbst ihn überrascht. Denn sie erzählt auch von einem Rechtsstaat, der offenbar Probleme hat, sich selbst zu schützen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 23. April. Hallo Benedikt.
Hallo Viktoria. Wir sind im Landgericht Hannover in einem sehr großen Sitzungssaal und es ist der 5. Dezember 2022 und es ist wirklich der Tag, auf den die Presse gewartet hat, auf den die Verteidiger gewartet haben und auf den ganz viele Ermittler gewartet haben, denn es geht um nicht weniger als um 16 Tonnen Kokain. Eine Bande aus Hannover und aus dem Umland soll diese wirklich gigantische Menge Drogen nach Deutschland geschmuggelt haben. Und jetzt sind sie angeklagt. Eine Person ist besonders interessant. Das ist ein Spediteur aus dem Harz. Eigentlich wirkt er so ganz unbescholten und er soll eben der Gruppe geholfen haben, diesen Kokaintransport logistisch abzuwickeln. Das ist Jonas H. Du musst dir die Situation vorstellen. Der Raum pickepacke voll, der Gerichtsraum. Die Richter sind da, die Angeklagten sind da, Jonas H. ist da. Und eben in den Zuschauerrängen Pressevertreter. Es werden Interviews geführt, Fotos gemacht und so weiter. Wirklich das richtig große Besteck. Und dann auf einmal kommt auch der Staatsanwalt herein. Jascha G. Und Jonas H. fällt die Kinnlade runter. Und seinem Anwalt auch.
Das war eine Situation, wie ich sie mir im Traum nicht vorgestellt hätte. Es war der schlimmste Albtraum.
Sein Anwalt ist Raban Funk.
Ich bin Rechtsanwalt, als solcher als Strafverteidiger tätig, seit gut 20 Jahren. Und man bezeichnet mich als den Anwalt für die schweren Fälle. Das heißt, ich verteidige viel im Bereich organisierte Kriminalität.
Der macht es seit bestimmt 20 Jahren und ist auf jeden Fall ein sehr, sehr erfahrener Anwalt.
Ich habe das noch nicht erlebt, dass ein Staatsanwalt gegen den Vorwürfe erhoben worden sind, die in einem engen Zusammenhang mit dem Prozessgegenstand stehen, an der Sitzung, an der Hauptverhandlung teilnimmt.
Moment, also der Staatsanwalt, der hier in den Gerichtssaal kommt, gegen den steht der Vorwurf im Raum, er selbst habe mit dem Drogenschmuggel zu tun, mit eben diesem Fall. Was für Vorwürfe sind das genau?
Jonas H. hatte wenige Wochen zuvor eine Aussage gemacht. Er hat sich damit total schwer getan, weil er nicht wusste, ob er sehr großen Druck bekommen wird, wenn er diese Aussage macht, ob er unter Umständen sogar Repressionen im Gefängnis zu befürchten hat. Denn mit seiner Aussage hat er niemand anderen belastet als Jascha G. Und zusammengefasst lautete die Aussage, Jascha G. hat mit uns, mit dieser Kokainbande, zusammengearbeitet. Er war unser Informant in der Staatsanwaltschaft.
Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass man diesen Staatsanwalt, gegen den ein Ermittlungsverfahren läuft, der im Verdacht steht, Geheimnisse verraten zu haben, an die Tätergruppierung, zu der mein Mandant gehört haben soll, und er ist derjenige, der die Anklage in der Hauptverhandlung vertritt. Das war unfassbar.
Also da kommt der Mann rein, der mit diesem Fall was zu tun haben soll, aber in einer Robe auf der anderen Seite und soll über diesen Fall entscheiden. Spulen wir nochmal zurück. Worum geht's genau in diesem Gerichtsprozess um Jonas H.?
Es gibt in Hannover eine Gruppe von Drogenhändlern, die haben bisher vor allem mit sehr, sehr großen Mengen Marihuana gedealt, also auch im Tonnenbereich. Und auf einmal gibt's sozusagen diesen Riesen-Coup, den sie vor Augen haben. Sie wollen 16 Tonnen Kokain auf einmal schmuggeln. Das sind Milliarden wert. Und das machen sie auch. Sie sind aber zu dem Zeitpunkt schon unter Beobachtung der Polizei und der Zollfahndung. Und dann kommt es Anfang 2021 zu so einer, ja, eine Nachricht, die um die Welt ging.
Der Zoll hat im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Das ist der größte Rauschgiftfund dieser Art in der europäischen Geschichte.
Ein riesiger Erfolg. Und kurze Zeit später kommt dann die Razzia. Alle Verdächtigen, alle Beschuldigten sollen festgenommen werden. 32 Haftbefehle sollen vollstreckt werden. Hunderte Beamte, die da irgendwie losrennen und jetzt irgendwie Beweismittel sichern wollen, die Leute festnehmen sollen. Und dann ist diese ganze Aktion einfach ein riesiger Schlag ins Wasser. Denn von den 32 Haftbefehlen, die vollstreckt werden sollen, können nur 20 vollstreckt werden, weil der Rest der Leute, 12 Personen, haben sich bereits ins Ausland abgesetzt. Nach Dubai, nach Marokko, Türkei, überall hin. Und darunter befinden sich auch die Hauptverdächtigen. Und den Ermittlern wird relativ schnell klar, okay, diese Bande hat eine Quelle, einen Maulwurf, und der muss bei uns in den Reihen stecken. Solche Einsatzpläne, solches Vorgehen, wann wird eine Razzia durchgeführt, gegen wen, die sind bis zum Schluss geheim. Das wissen nur ganz wenige Leute. Alle Polizistinnen und Polizisten, die an so einer Aktion teilnehmen, denen wird gesagt, an dem und dem Tag freihalten, aber dann erst wirklich am Morgen bekommen die den Einsatzplan. Und die Leute, die genau wissen, was passieren wird, das ist ein sehr kleiner Kreis. Solche Informationen werden absolut unter Verschluss gehalten und geschützt, denn man weiß ja, die organisierte Kriminalität drängt in die Institutionen, drängt in die Polizei, die wollen genau solche Informationen haben.
Okay, also die Polizei kommt an bei dieser riesigen Razzia, bei diesem riesigen Zugriff und merken, die sind gewarnt worden. Ahnen die in dem Moment, wer der Maulwurf sein könnte?
In dem Moment ahnen die das noch nicht, sondern in dem Moment ist erstmal totale Frustration. Und dann ist natürlich die große Frage, wer war das? Wer ist es? Wer kann es sein? Und dann beginnt die Spurensuche. Und in dieser Spurensuche tauchen dann eben auch kryptierte Chats auf von dieser Tätergruppe. Und da werden die Beamten stutzig.
Der Cop meinte, bevor die kommen, machen sie so 5 Tage Observation, um sicherzustellen, wo man ist.
Das sind Nachrichten, in denen sich die Täter darüber unterhalten, dass sie eine Razzia erhalten.
Was hast du genau für eine Info bekommen?
Morgen, das war's.
Dann sagt jemand sinngemäß in einer anderen Nachricht, wir werden durchsucht, ja? Und jemand anders antwortet, ja.
Ist das safe?
Ja, safe.
Und dann fragt er, ist diese Info safe? Und der sagt, ja, ist safe.
Hat dir das Coach gesagt?
Ja.
Und dann gibt's diese beiden Namen, ja, Coach und Cop. Und die Ermittler fragen sich, wer kann das sein? Sie fangen dann an zu ermitteln und machen erstmal so ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannte. Und dann kommen sie auf einen jungen Mann, den sie als den Coach identifizieren. Und das ist ein Boxtrainer und den schauen sie sich genauer an. Wir sind jetzt im Jahr 2022, im Sommer, also ein Jahr nach dem verpatzten Zugriff. Und dann fällt ihnen auf, als sie sich Kontobewegungen anschauen und sein Umfeld, dass bei diesem Boxtrainer interessanterweise jemand Boxunterricht nimmt und es ist niemand anderes als der Staatsanwalt, der dieses 16-Tonnen-Verfahren leitet, Jascha G. Es gibt noch weitere Indizien und irgendwann sind sie sich sicher, oha. Was wir jetzt hier an Indizien da haben, das reicht aus, um das Ermittlungsverfahren, was wir bisher gegen Unbekannt geführt haben, umzuschreiben. Wir ermitteln jetzt verdeckt gegen den Staatsanwalt, der dieses 16-Tonnen-Verfahren selbst führt, gegen Jascha G. Und dann beginnen die Ermittlungen.
Währenddessen sitzt Jonas H. in U-Haft. Der war ja Mitglied der Bande, die diese 16 Tonnen Kokain durch den Hamburger Hafen schmuggeln wollte. Und der wurde ja bei der Polizeirazzia dann festgenommen. Was passiert mit ihm nach der Festnahme?
Ja, Jonas H. sitzt dann im Knast und wartet auf seinen Prozess. Der Anwalt Raban Funk ist natürlich in ständigem Austausch mit seinem Mandanten. Und dann fasst sich Jonas H. ein Herz und sagt Herrn Funk, hör zu, es gibt da eine Sache, Ja, die mir auf dem Herzen liegt. Einer derjenigen, der mit uns mutmaßlich zusammengearbeitet hat und der uns Informationen verraten hat aus diesem Strafverfahren, das ist genau der Staatsanwalt, der mich gerade anklagt, der diese Anklageschrift geschrieben hat, nämlich Jascha G.
Mein Mandant hat sich entschlossen, in dem Verfahren Angaben zu machen, und zwar um eine Strafmilderung zu erreichen, die sogenannte Kronzeugenregelung. Das Problem war nur, wir konnten sie in dem Verfahren nicht platzieren, weil unser Gegenüber derjenige war, den mein Mandant belastet hat. Es gibt keine Zuständigkeitsregelung für solche Fälle.
Rabban Funk ruft im Justizministerium an. Und zwar aus dem Grund, weil er nicht weiß, kann ich mich überhaupt an die Staatsanwaltschaft wenden? Also hängt da jetzt ein Staatsanwalt mit drin mutmaßlich oder hängen da mehrere Staatsanwälte mit drin?
Das Justizministerium, das kann man an der Stelle nochmal erwähnen, das hat offiziell die Aufgabe, Staatsanwaltschaften zu beaufsichtigen, also zu kontrollieren, dass die Rechtsverfolgung unabhängig erfolgt. Dass sich der Anwalt Rabban Funk jetzt also ans Justizministerium wendet und nicht an die Staatsanwaltschaft Hannover, heißt das, der geht davon aus, dass womöglich die ganze Behörde infiltriert ist?
Korrupt, ja. Mhm. Und er ruft im Ministerium an und sagt, hey, was soll ich machen? Also soll ich mich an eine andere Staatsanwaltschaft wenden, was ja auch ein logischer Gedanke wäre, oder? Dass jemand sagt, so klar, ey, da muss eine andere Staatsanwaltschaft ermitteln. Und im Ministerium sagt ihm ein Referatsleiter, nein, pass auf, ich rufe da an, ich mache das klar, ich kenne jemanden, kannst du hundertprozentig vertrauen. Und dann telefoniert ihr und ihr macht klar, wie Jonas H. seine Aussage machen kann.
Aber die Zeit drängte und in der Folge kam es dann dazu, dass sich ein Hannoveraner Oberstaatsanwalt an mich gewandt hat und den Kontakt zu mir aufgenommen hat. Und ich habe dann den Kontakt zu meinem Mandanten hergestellt.
Es kommen dann LKA-Ermittler in den Knast und besuchen Jonas H. Und sie wollen ihn aufnehmen und er sagt, nee, das will ich nicht. Ich will auch nicht, dass ihr was in den Computer tippt, sondern ich will, dass ihr das handschriftlich macht, weil mir die Nummer zu heiß ist. Der hatte Angst, glaube ich, um seine Gesundheit. Und dann macht er seine Aussage und belastet eben auch den ermittelnden Staatsanwalt. Und das LKA, Beamte des Landeskriminalamtes Niedersachsen, nehmen das auf und gehen damit zur Staatsanwaltschaft, die zu diesem Zeitpunkt ja bereits gegen Jascha G. ermittelt. Und dann kommt sozusagen der erste Big Bang. Offenbar sind die Vorwürfe und die Indizien und ja, die Verdachtsmomente gegen Jascha G., diesen Staatsanwalt, so schwer in dem Moment, dass man sich dazu entschließt, ihn zu durchsuchen. Also man beantragt einen Durchsuchungsbeschluss und der wird auch ausgestellt. Und dann kommt eben Ende November der Tag, an dem sein Dienstzimmer durchsucht wird, aber auch seine Wohnräume. Bei der Durchsuchung von Jascha G.'s Wohnung stoßen die Beamtinnen und Beamten auf hunderte Fotos aus Ermittlungsakten. Die finden diese Fotos auf USB-Sticks. Sie finden sie auf seinem Rechner. Und sie finden sie vor allem auch in seinem Handy. Du darfst auf gar keinen Fall als Staatsanwalt oder als Justizbediensteter Verfahrensakten fotografieren. Das sind wirklich hochsensible Sachen und das macht auch keiner. Und es geht ja auch nicht drum, bei diesen Fotos, weißt du, dass man jetzt eine ganze Akte abfotografiert hat, wo man sagen könnte, naja, wahrscheinlich wollte er die irgendwie noch lesen. Sondern es sind dann oft einzelne Passagen, die da fotografiert sind. Und die Ermittler heute interpretieren das so, dass es teilweise Sachen sind, die er weiterschicken wollte oder teilweise Sachen, wo er Nachweis erbringen wollte, dass er was Bestimmtes gemacht hat an eine dritte Partei.
Also das heißt, überhaupt erstmal so Fotos aus Akten auf dem Handy oder sonst wo, das ist schon mal nicht normal, ja? Also das ist schon ein Indiz, dass da jemand Infos weitergegeben hat.
Das ist absolut nicht normal. Und was wirklich erschwerend hinzukommt, ist, dass unter diesen Fotos auch ganz viel Material ist aus diesem 16-Tonnen-Fall, wie beispielsweise der Einsatzplan dieser Razzia, die in die Hose gegangen ist, und auch die Namen von den einzelnen Beschuldigten, die da besucht werden sollten.
Ja, also genau die Infos, die der Maulwurf gehabt haben muss.
Und noch was wird gefunden, es wird Auf elektronischem Wege sozusagen werden Indizien dafür gefunden, dass viele Bilder mit großer Wahrscheinlichkeit auch von dem Handy verschickt wurden. Auf dem Handy werden dann auch sogenannte Thumbs gefunden, also verkleinerte Bilddateien, die eben ein Hinweis darauf sind, dass große Bilddateien verschickt worden sind. Dann macht sozusagen rechnet irgendwie dein Handy so ein bisschen klein und legt dir irgend so einen Thumb ab. Und auch das natürlich ein Alarmsignal.
Das heißt, wie geht's weiter für Jascha G.?
Wir sind jetzt eine Woche vor Prozessbeginn etwa.
Also der Prozess gegen Jonas H., der gegen Staatsanwalt Jascha G. ausgesagt hat und in dem Jascha G. als Staatsanwalt ganz normal eingesetzt werden soll.
Und jetzt ist ja die große Entscheidung, was macht die Staatsanwaltschaft jetzt? Einen Tag später wendet sich die damalige Behördenleiterin der Staatsanwaltschaft Hannover dann ans Justizministerium und macht einen Bericht, sagt, hier, wir haben unseren Staatsanwalt hier durchsucht, aber diese Durchsuchungsaktion hat die Tatvorwürfe gegen ihn nicht erhärtet. Und sie zieht daraus den Schluss, sie zieht diesen Mann aus dem 16-Tonnen-Verfahren nicht ab, gibt ihm einen Beisitzer. Etwa anderthalb Wochen später, am 5. Dezember 2022, ist dann der Tag, an dem Jonas H. im Gericht sitzt, er wartet auf seinen Prozess und dann betritt der Staatsanwalt Jascha G. den Gerichtssaal.
Als der Staatsanwalt den Sitzungssaal betrat, ging mir durch den Kopf, das kann doch nicht sein Ernst sein.
Ich muss sagen, nach dem, was ich jetzt gehört habe, nach diesen ganzen Indizien und der Aussage von Jonas H., diesen ganzen Verdachtsmomenten, wundert mich das doch sehr, dass er der leitende Staatsanwalt im Prozess gegen Jonas H. bleiben darf. Jetzt bin ich keine Juristin, du hast auch mit Experten gesprochen. Bin das nur ich, die sich da sehr wundert?
Alle Leute, mit denen ich spreche, also egal, ob das jetzt Strafverteidiger sind oder Experten aus NGOs, die auf das Thema Korruption, organisierte Kriminalität spezialisiert sind oder ehemalige Fahnder, die sagen mir, sie verstehen nicht, was da passiert ist. Denn es gibt nicht nur diese Indizien, die jetzt vorliegen, es gibt auch noch andere Indizien. Es gibt einen Schwager von Jascha G., der mit Drogenhandel zu 9,5 Jahren wegen bewaffneten Drogenhandels verurteilt wurde. Das weiß die Staatsanwaltschaft. Auch da ist so ein Punkt, wo Experten sagen, der hätte sofort aus der Drogenabteilung rausgemusst. Er hätte aus diesem Verfahren abgezogen werden müssen. Die Staatsanwaltschaft hätte nicht gegen sich selbst ermitteln dürfen. Da, ja, scheint wirklich einiges schiefgelaufen zu sein.
Mit der Staatsanwaltschaft Hannover und dem Justizministerium hast du auch gesprochen. Wie die diese Geschehnisse aus heutiger Perspektive beurteilen, darüber sprechen wir später. Jetzt erstmal, wie geht dieser Fall gegen Jonas H. aus?
Also der Prozess zieht sich eine Weile und seine Aussage wird auch nicht so richtig als strafmildernd gewertet. Zumindest ist der Eindruck der Verteidigung. Und er bekommt dann am Schluss 12,5 Jahre.
Na gut, als erfahrener Strafverteidiger habe ich da natürlich schon Punkte für die Revision gewittert und dachte mir, wie kann man nur so unprofessionell sein?
Und der Rechtsanwalt legt Berufung ein und das Ganze geht dann auch vor den Bundesgerichtshof. Und letztlich entscheidet der Bundesgerichtshof, und da sind wir jetzt gerade, ey, liebes Landgericht Hannover, du musst nochmal diese Strafmenge prüfen, denn er hat ja offenbar versucht, mit seiner Aussage da zur Aufklärung beizutragen, und da müsst ihr nochmal schauen.
Jonas H. wird also erstmal verurteilt. 2023 wird dieses Urteil gesprochen. Aber er hofft jetzt nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs, dass sein Strafmaß doch noch milder ausfallen wird. Dieses Strafmaß, das ist ja durch den Staatsanwalt Jascha G. zustande gekommen. Wie geht's denn mit ihm weiter, mit dem Staatsanwalt? Denn die Ermittlungen gegen ihn laufen auch nach dem Urteil gegen Jonas H. weiter.
Das Erstaunliche ist, nach dieser Razzia geht's dann noch ein bisschen weiter. Die Sachen werden ausgewertet und dann irgendwann 2023 wird dieses Verfahren abgeräumt. Die Ermittlungen gegen ihn werden eingestellt. Anfang 2024, im Februar, verlässt dann die leitende Oberstaatsanwältin die Behörde und wird dann Generalstaatsanwältin in Celle. Und nach ihrem Weggang wird dann endlich eine Entscheidung getroffen, die deutlich früher hätte getroffen werden müssen. Jascha G. wird aus der Drogenabteilung versetzt in eine andere Abteilung. Und das Ganze wird begründet mit einer Fürsorgepflicht für ihn, da ein naher Verwandter von ihm, sein Schwager, selbst im Drogenmilieu aktiv ist, gerade verurteilt wurde zu 9,5 Jahren Haft wegen bewaffneten Drogenhandels. Und damit ist Jascha G. aus diesem ganzen Kokainverfahren raus. Dachte ich. Es werden dann irgendwann im Frühjahr, Sommer die Ermittlungen erneut gegen ihn aufgenommen. Und dann aber wirklich mit einem sehr, sehr, sehr konkreten Verdacht. Und dann gibt es eine Situation, die ich mir immer noch nicht erklären kann. Es wird einer der Verdächtigen, die von dieser Razzia, weißt du, die nicht funktioniert hat, der wird gefunden in Kolumbien. Und man macht einen Auslieferungsvertrag mit Kolumbien und dieser Typ wird überstellt nach Hannover. Und dann denkt sich die Staatsanwaltschaft, ja, wen nehmen wir denn jetzt eigentlich für dieses Verfahren? Wer führt jetzt die Anklage gegen diesen Herrn? Und sie kommen auf Jascha G. Und weißt du, es ist total irre. Er macht auch dieses Verfahren noch, obwohl er schon aus der Drogenabteilung abgezogen ist und obwohl das zweite Ermittlungsverfahren gegen ihn läuft, kann er quasi da noch wirken.
Aber das ist doch verrückt. Das ist doch genau der Fall, mit dem er zu tun haben soll. Ihm wird vorgeworfen, dass er genau diesen Mann gewarnt hat, um unterzutauchen. Da kann er doch jetzt nicht gegen ihn ermitteln.
Genau. Wir sind jetzt sozusagen bei der zweiten Chance für die Staatsanwaltschaft.
Ja.
Und irgendwie hat man das Gefühl, so richtig gut gemacht habt ihr es dabei auch nicht. Weil ihr habt es halt sehenden Auges zugelassen, dass da auch in gewisser Weise das Vertrauen in den Rechtsstaat massiv beschädigt wird.
Was sagt denn die Staatsanwaltschaft Hannover, aber auch das Justizministerium zu diesen Vorwürfen?
Also die ganze Kommunikation in dieser Sache liegt mittlerweile beim Justizministerium. Und vom Justizministerium heißt es, wir prüfen diesen ganzen Vorgang, wir schauen uns das alles an und ansonsten beantwortet das Ministerium alle Fragen, die wir stellen. Und ab und zu sagen sie, ja, da können wir jetzt aus verfahrenstechnischen Gründen nichts mehr sagen. Also ganz grundsätzlich habe ich den Eindruck, dass das Justizministerium das durchaus ernst nimmt, diesen ganzen Vorgang, und dass die auch nach Fehlerquellen suchen. Bei der Staatsanwaltschaft Hannover auch wird überprüft, ob da möglicherweise gegen Dienstvorschriften verstoßen wurde von Vorgesetzten von Jascha G. Und man sucht natürlich auch nach Fehlern, die im eigenen Haus passiert sind. Uns wurde angekündigt, dass jetzt derzeit ein sehr, sehr großes Prüfverfahren läuft. Eins muss man ja auch sagen, auch das Justizministerium hat sich in diesem Fall nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das Justizministerium führt ja die Rechtsaufsicht über die Staatsanwaltschaften im Land. Das heißt, die Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden. Das Ministerium kann Dinge anweisen. Und natürlich hätte das Ministerium, was nach unseren Recherchen auch bereits im September 2022 über diesen Fall Jascha G. zumindest in groben Zügen informiert war, zumindest einzelne Beamte da im Ministerium, hätte es entscheiden können, wir nehmen diesen Staatsanwalt da raus und vor allem, wir übertragen dieses Ermittlungsverfahren auch an eine andere Staatsanwaltschaft. Es kann nicht sein, dass da Kollegen gegeneinander ermitteln und recherchieren.
2024 gibt's also wieder einen Prozess rund um den 16-Tonnen-Kokainfund und wieder ist Jascha G. der Staatsanwalt, der den Prozess führt. Und das, obwohl schon zum zweiten Mal interne Ermittlungen gegen ihn laufen. Bewirken diese Ermittlungen denn dieses Mal was?
Also die Ermittlungen werden wirklich drängen zu dem Zeitpunkt. Es wird auch relativ schnell ein Haftbefehl beantragt gegen ihn. Und dann kommt es aber auch schon relativ bald zu seiner Festnahme. Seither sitzt er in U-Haft und die Anklage ist geschrieben. Er ist angeklagt wegen Strafvereitelung im Amt, wegen Geheimnisverrats und eben auch wegen Korruption. Und dieser Prozess, der beginnt jetzt.
Habt ihr mal mit Jascha G. über diese Vorwürfe sprechen können? Konntet ihr ihn konfrontieren?
Ich hätte wahnsinnig gern mit ihm gesprochen, aber nach der Festnahme keine Chance. Ich habe mit seinem Anwalt häufiger gesprochen, Hannoveraner Strafverteidiger, auch sehr erfahren. Und der hat unlängst nochmal geschrieben, diese gesamten Vorwürfe, die gegen meinen Mandanten erhoben werden, weisen wir mit aller Entschiedenheit zurück. Jascha G. wird sich in seinem Gerichtsverfahren vollumfänglich einlassen und wird das alles abräumen. Und man muss auch dazu sagen, es gilt natürlich weiterhin auch für Jascha G. die Unschuldsvermutung.
Das ist ja nicht der einzige Fall, in dem dieser Mann als Staatsanwalt agiert hat. Gibt es die Möglichkeit, dass er noch häufiger vielleicht mit Kriminellen zusammengearbeitet haben könnte?
Victoria, genau die Frage hat mich auch interessiert. Und ich habe im Justizministerium nachgefragt, der war ja von 2019 bis jetzt 2024 Staatsanwalt in Hannover. Und in seiner Zeit als Staatsanwalt in Hannover, da hat er wirklich 247 Drogenverfahren bearbeitet. Also er war auf jeden Fall sehr, sehr fleißig. Und dann haben wir uns nochmal Chats angeschaut, die uns so vorliegen. Und wir haben nochmal genau in die Anklageschrift geschaut, die wir einsehen konnten. Bevor Jascha G. nach Hannover gekommen ist, war er Staatsanwalt in Berlin bis 2019. Und bevor er dann wirklich darüber gekommen ist, gibt es eine Nachricht von seinem Schwager, Ashkan A.
Wenn Jascha nach Hannover kommt, dann zerficke ich die Stadt. Deswegen wollen auch alle mit mir befreundet sein, damit die nicht draufgehen.
Und dieser Schwager ist schon seit langem Drogenhändler sozusagen, wurde auch verurteilt wegen bewaffneten Drogenhandels. Neben diesem Schwager gibt es aber noch andere Gruppen, mit denen Jascha G. möglicherweise Informationen ausgetauscht haben soll. Da kommt dann beispielsweise auch so ein Kontakt zu den Hells Angels ins Spiel. Hells Angels sind in Hannover eine Riesensache, ja? Also die auch schon häufiger mal im Zusammenhang mit High-Level-Corruption, also mit Korruption, bis ganz nach oben in Verbindung gebracht wurden. Und wir sehen aber auch, und das finde ich besonders spannend, auch Fotos beispielsweise von Verfahrenskomplexen noch aus seiner Berliner Zeit. Und dann habe ich mal da angefragt in der Staatsanwaltschaft Berlin, wisst ihr eigentlich davon, dass auch Zeug von euch da auf seinem Handy ist? Und die waren so Schulterzucken, nee, bisher nicht, okay. Und du denkst dir so, okay, es könnte noch eine größere Beschäftigung für verschiedene Strafverfolgungsbehörden sein, dieses ganze Netzwerk aufzudecken.
Ein Staatsanwalt, der mutmaßlich bestechlich ist, der rüttelt ja mit seinem Verhalten an den Grundfesten unseres Rechtsstaats. Was zeigt eure Recherche, was die Motivation von Jascha G. gewesen sein könnte, mutmaßlich mit diesen kriminellen Gruppen zusammenzuarbeiten?
Ja, also die Staatsanwaltschaft sagt eben Motiv hier, ganz klar Geld. Er soll von dieser 16-Tonnen-Bande 5.000 Euro monatlich Grundvergütung sozusagen bekommen haben und dann nochmal 5.000 Euro für besonders werthaltige Informationen on top. Also weißt du, in vielen von diesen Recherchen, wo ich Korruption sehe, geht es entweder um deutlich mehr oder es geht um so eine Mischung, dass du eine Mischung hast zwischen Korruption und Kompromat. Also Möglichkeiten, dich in irgendeiner Weise gefügig zu machen. Also ich bekomme zwar Geld und auf der anderen Seite bin ich aber auch irgendwie in der Hand der anderen.
Okay, verstehe. Also wenn man sich mit der organisierten Kriminalität einlässt, dann kann eben der Effekt nicht nur Geld sein, sondern dass man auch erpressbar ist.
Möglicherweise, ja.
Solche Formen von Korruption, aber auch Kompromittierung von Staatsdienern, die gilt es natürlich in jedem Falle zu verhindern in einem Rechtsstaat. Jetzt fragt man sich natürlich, also gibt es da keine internen Kontrollmechanismen, um sowas zu verhindern? Wie kann das sein, dass das passiert ist?
Eigentlich sollten Behörden total stark gesichert dagegen sein. Also weißt du, das fängt an sozusagen mit, wer kommt in ein Gebäude sonst wie, wie wird miteinander kommuniziert. Es geht aber auch um den Beamtenstatus, um gutes Gehalt. Du spielst mit deiner Pension, du fliegst aus diesem ganzen Teil raus, so mach das nicht. Und dann gibt's natürlich auch Awareness-Schulungen, dass man sagt, so Korruption, das und das ist Korruption, da fängt sie an, wie erkenne ich die Anbahnung von Korruption? Was mache ich quasi im Zweifelsfall? Sowas gibt's alles. Und dann muss man aber sagen, im Fall von Hannover wurde einmal jetzt exemplarisch in einer wirklich großen Staatsanwaltschaft vorgemacht, dass diese Staatsanwaltschaft komplett naiv agiert hat in diesem Fall und dass sie einfach völlig unterschätzt hat, mit welchen Gegnern sie es da eigentlich zu tun hat. Also was ja passiert ist, ist, dass in dem Fall, ob das jetzt Jascha G. war oder ein anderer, die organisierte Kriminalität es wirklich geschafft hat, bis in das Herz der Ermittlungsbehörden vorzudringen. und die geheimsten und die vertraulichsten Informationen da rauszubekommen. Und das muss ein absolutes Warnsignal an alle Behörden und an alle Strafermittler in Deutschland sein. Das ist wirklich der Sündenfall. Es hätte nicht passieren dürfen. Und wir sehen ja jetzt, möglicherweise hat das Ausmaße von Jahren und betrifft zahlreiche Strafverfahren. Dieser ganze Fall hat halt alle Elemente von einem Hollywood-Blockbuster irgendwie. Und man muss aber dazu sagen, ich selbst recherchiere dazu jetzt wirklich schon lange und ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt ein riesiges Korruptionsnetzwerk ist. Ich glaube, Fehler erklären sich häufig durch viel kleinere Sachen. Du musst dir vorstellen, Strukturermittlungen, Kokain, wahnsinnig unbeliebt bei Staatsanwälten, weil du super viele Überschichten schiebst. Ja, du musst Akten lesen, noch und nöcher. Es gibt kaum Verfahren, die komplizierter sind und zeitaufwendiger. Und dann hast du da einen, der es eingearbeitet. Das ist das eine. Die andere Begründung, wenn man so rumhört, ist, naja, aber weißt du, wenn jetzt gerade gegen ihn nochmal verdeckt ermittelt wird und wir würden sagen, du führst dieses Verfahren nicht, dann hätten wir ihn ja vielleicht auch irgendwie gewarnt und ich weiß nicht was, er hätte sich abgesetzt. Also solche Gedanken spielten da auch überall eine Rolle.
Ist dieser Fall, du sagst jetzt diese Naivität der Staatsanwaltschaft Hannover, ist das ein Einzelfall? Oder passiert sowas, was in Hannover passiert ist, auch woanders in Deutschland?
Wir waren als Journalistinnen und Journalisten, die diesen Bereich organisierte Kriminalität machen, seit Jahren davor, dass genau das passiert. Und die Rechnung ist total einfach. Du hast riesige Kokainmengen, die ins Land kommen. Und dieses Kokain hat Milliardenwerte. Und die organisierte Drogenkriminalität setzt dieses Geld zu einem großen Teil dafür ein, den eigenen Geschäftsbetrieb auszuweiten und am Laufen zu halten. Und die Werkzeuge, andere Menschen gefügig zu machen und sozusagen das Netzwerk zu erweitern, sind einmal Korruption und zum anderen Gewalt. Und wir erleben beides in Deutschland. Und man muss dazu sagen, Jascha G. ist jetzt einer derjenigen, die in einem besonders spektakulären Korruptionsprozess angeklagt sind. Aber in den letzten Wochen, in den letzten Monaten sind ja noch mehr Korruptionsfälle, auch spektakuläre Korruptionsfälle in Deutschland im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität, mit Drogenhandel bekannt geworden. Wir haben jetzt einen Fall gehabt, da wurde ein Polizist in Baden-Württemberg festgenommen, der mit der 'Ndrangheta zusammengearbeitet haben soll.
Das ist die italienische Mafia.
Ganz genau, eine der italienischen Mafias. Wir haben Polizisten, die am Flughafen festgenommen wurden in Frankfurt, die ja, einer kleineren Drogenbande geholfen haben, Sachen durchzuwinken und so. Diese ganzen Sachen müssen Warnsignale sein. Hannover muss insbesondere ein ganz, ganz großes Warnsignal sein. Und wir müssen dazu kommen, dass wir die Institutionen wirklich, ja, Härten, wie man so schön in Computersprache sagt, dass wir die einmal wirklich stellen. Man kann diese Gefahr kaum überschätzen. Und darum muss wirklich jede Behörde einmal bei sich durchgehen und gucken, was passiert bei einem Verdacht. Und ich kann es einmal ganz konkret machen. In dem Fall von Hannover, was hätte besser laufen können? Was können wir jetzt schon sagen? Hannover, die Staatsanwaltschaft, hätte nie gegen sich selbst ermitteln dürfen. Das muss sofort eine andere Staatsanwaltschaft machen. Wenn ein Staatsanwalt belastet wird so, dass ein Ermittlungsverfahren losgeht, dann muss der aus dem Dienst. Es geht gar nicht anders. Weißt du, auch wenn es falsche Anschuldigungen sind, aber die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass da was passiert. Und so kann man noch verschiedene andere Sachen durchgehen. Wann hätte die Behörde ans Ministerium melden müssen? Hätte das Ministerium nicht deutlich früher sagen müssen oder halt wirklich auch sagen müssen, Leute, wenn ihr es nicht macht, wir nehmen den da raus. Das kannst du alles drehbuchartig durchgehen. Das wird auch geprüft jetzt. Aber dieses Playbook muss dann einfach in den Staatsanwaltschaften deutschlandweit zirkulieren und man muss sich das dann wirklich auch zu Herzen nehmen.
Das heißt, könnte dieser Fall jetzt in Hannover auch eine Vorlage sein, ein Präzedenzfall quasi, damit sowas in Zukunft nicht nochmal so passiert?
Also ich würde es mir wahnsinnig wünschen, dass es so ist und ich bin ein optimistischer Mensch. Auf der anderen Seite mache ich den Job jetzt auch schon eine Weile und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es so sein wird, aber ich wünsche es mir.
Benedikt, vielen Dank dir.
Voll gern, Victoria.
NDR-Investigativjournalist Benedikt Strunz hat gemeinsam mit Mandy Sati und Katrin Kampling zum Fall Jascha G. recherchiert. Den Panorama 3 Film zur Recherche findet ihr in der ARD-Mediathek. Den Link dazu packen wir euch nochmal in die Shownotes. Benedikt und seine Kolleginnen und Kollegen aus der NDR-Investigation recherchieren weiter. Wenn ihr Hinweise loswerden wollt, auch anonym, dann könnt ihr das per Mail machen. investigation@ndr.de. Oder ihr erreicht das Ressort Investigation auch über SecureDrop, Signal und Threema. Wie genau? Auch das verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Morgen folgen wir bei 11KM den Spuren eines Päckchens, das letzten Sommer am Flughafen Leipzig Feuer gefangen und daraufhin Geheimdienste in ganz Europa beschäftigt hat. Steckt Russland dahinter? Damit beschäftigen wir uns morgen und übermorgen in zwei Folgen mit dem Schwerpunkt russische Sabotage. Autor der heutigen Folge 11KM ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Hanna Heinzinger. Produktion Konrad Winkler, Lisa Krumme und Marie-Noëlle Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss!